ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Italien, es geht mal wieder nach Italien. Eines der Lieblingsurlaubsländer der Deutschen, eigentlich schon seit den 50er Jahren. Denken wir nur an Heinz Erhardt, zugegeben, das ist lange her. Italien, das sind neben Venedig, Florenz, Siena und Rom und natürlich der Adria und der Riviera vor allem diese wunderschönen mittelalterlichen Städtchen in der Toskana oder in Umbrien. Du stehst auf dem Marktplatz, drehst dich ein paar Mal um und denkst, du bist gerade in einem Film, der im 13. oder 14. Jahrhundert spielt. Wir sind heute inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt in Assisi, einer Hügelstadt in Umbrien mit knapp 30.000 Einwohnern und einer beeindruckenden Basilika. Denn Assisi ist die Geburtsstadt des heiligen Franziskus. Auf dessen Spuren sind wir gleich unterwegs mit Peter Kaiser. Hallo Peter.
Hallo Udo, buongiorno.
Buongiorno. Peter, du bist mit dem Bus nach Assisi gefahren, hast du mir schon vorab verraten. Das ist dann schon ein ganz schöner Ritt, ne?
Also das kann man sagen, ja. Ich bin mit dem Bus vom zentralen Omnibusbahnhof München um 7 Uhr morgens nach Assisi gefahren, war dann gegen 22 Uhr da. Es geht also über den Brenner und da ist ja immer was los, Staus etc. Das verzögert die Fahrt. Und dann kann so ein vollbesetzter Bus ja nicht 200 Stundenkilometer fahren. Und wenn man dann, wie ich, mit einer Pilgergruppe, meistens älteren Menschen, im Reisebus sitzt, bekommt die Fahrt nach Assisi noch eine besondere Zugabe, nämlich in Form von Gebeten, Gesängen, Offenbarungen.
Es geht ja gleich um Franziskus und um seine Mitstreiterin, die heilige Clara. Das heißt, Franziskus war der Grund für dich und für die Gruppe, auf diese Reise zu gehen?
Jein. Also mich hat zwar der Lebensweg des heiligen Franziskus immer irgendwie angesprochen. Der wurde ja als Sohn eines reichen Tuchhändlers geboren und hat allem entsagt, um in Armut zu leben, in Höhlen zu fasten und zu hungern und. Aber Assisi selbst ist eine wirklich außerordentlich schöne mittelalterliche Stadt. Und wenn man dann am Grab des heiligen Franziskus steht oder vor der exakt 771 Jahre alten Mumie der heiligen Clara, das bewegt einen doch, jedenfalls mich.
Ja, das glaube ich, das hört sich sehr danach an. Wenn man in Assisi ankommt, als du da angekommen bist, überstrahlt dann die Basilika alles oder, du hast es eben gesagt, es ist vor allem ein schönes altes Städtchen?
Ja, wie gesagt, also sehr, sehr besuchenswert, mit engen Gassen, Kopfsteinpflaster rechts und links der Straßen, Bäckereien, Pizzerien, Restaurants. Und wenn man dann nach Assisi kommt, wie ich, mit dem Bus und in der Nacht, dann ist das Erste, was man sieht, die wirklich gewaltige, monumentale Basilika San Francesco mit dem Grab des Heiligen der Unter- und der Oberkirche. Und schon 4 Jahre nach dem Tod des Franziskus wurde er hier beigesetzt. Und wenn man dann eintritt, dann ist es, es heißt, Franziskus wäre davongelaufen, weil alles ist gewaltig, ist kostbar, angefangen von den Deckengemälden in den Kirchen, der Originalordensregel aus dem Jahr 1223 und man hat ein bisschen Mühe, die gewaltige Anlage im Einklang zu bringen mit der Armut, der Einfachheit, dem Leben nach dem Evangelium, das Franziskus propagierte.
Ja, dann hören wir uns das jetzt mal ein bisschen genauer an mit Peter Kaiser jetzt nach Assisi, unter anderem an das Grab von Franziskus.
Es ist ja so, wenn man nach Assisi kommt und Franziskus begegnen möchte, etwas erfahren möchte, auch über die Botschaft seines Lebens, dann geht man an verschiedene Plätze, an verschiedene Orte, die mit dem Leben des Franziskus in Verbindung stehen. Das ist das eine. Und man kommt hierher an das Grab. Und dieser Ort hier, der ist natürlich noch mal etwas Eigenes und Besonderes.
Bei fast 30.000 Einwohnern bietet Assisi den jährlich rund 6 Millionen Touristen und Pilgern vor allem das imposante Franziskanerkonvent mit der Basilika San Francesco am Hang des Gebirgszuges Monte Subasio zum Besuch an. An diesem einst abgelegenen Ort fanden früher Hinrichtungen statt, darum hieß der Ort im Volksmund Colle d'Inferno, Höllenhügel. Franziskus wählte den Höllenhügel als eine Grabstelle in Erinnerung an die Jesus-Hinrichtungsstätte Golgatha. Schon 2 Jahre nach Franziskus Tod im Jahr 1226 begannen hier die Bauarbeiten. Heute leben 55 Franziskaner in dem Konvent aus Ober- und Unterkirche plus Kloster.
Es geht an dieser Stelle, man könnte sagen, um die 3 Grundhaltungen, die für das Christsein des Franziskus charakteristisch sind.
Fast täglich führt Franziskaner Thomas Freidel Besucher durch die Kirche, die über dem Grab des heiligen Franziskus gebaut wurde. Hier sind über 12.000 Quadratmeter mittelalterliche Wandmalereien angebracht, in deren Zentrum die franziskanische Spiritualität, allen voran die Armut.
Die Symbolfigur der Armut und ist begleitet mit einem Brautkleid, mit einem zerrissenen, geflickten Hochzeitskleid. Und Franziskus tauscht mit ihr den Ring, also er vermählt sich gleichsam mit der Armut. So hat man das hier gedeutet. Die Armut, die sich mit Franziskus oder er sich mit ihr vermählt, hat natürlich bei Franziskus eine weit gefasste Bedeutung. Zunächst einmal, wie alle wichtigen Dinge bei ihm im Leben, wenn es im Evangelium drin steht. Verkauf deinen Besitz, gib das Geld den Armen. Da geht Franziskus hin und tut es. Wir machen hier ja die Erfahrung, dass doch eigentlich diese Botschaft die Menschen anspricht oder zumindest zum Nachdenken bringt. Mein Anliegen ist eigentlich immer, denk weiter drüber nach. Mach dir darüber selber Gedanken. Und das ist vielleicht sogar das Entscheidende hier, um zu schauen, so Franziskus mit seinem Leben, seiner Botschaft, was kann das für uns heute sagen?
Die römische Hügelstadt Assisi wurde um 400 vor Christus von den Römern gegründet. Aus dieser Zeit finden sich noch die Stadtmauern sowie ein Amphitheater und der einstige Tempel der Minerva, aus dem später die Kirche Santa Maria sopra Minerva entstand. Im Jahr 545 wurde Assisi von den Ostgoten zerstört, danach wieder aufgebaut. Später übernahmen die Langobarden die Herrschaft, dann die Herzöge von Spoleto und. 1500 Jahre später, zur Zeit der Corona-Pandemie, war Assisi still. Fast ohne Besucher. Das hat sich jetzt geändert.
Allora, noi in quest'anno abbiamo riscontrato un pieno recupero.
Wir meinen, dass es eigentlich keinen nennenswerten Unterschied gibt zwischen den Jahren 2019 und 2023, denn nach der Pandemie kamen die Touristen sofort wieder. Nach unseren Informationen kommen die Leute aus aller Welt zurück nach Assisi.
I dati sono buoni e quindi possiamo dire che i turisti sono tornati numerosi nella nostra città.
Und das in millionenfacher Zahl, sagt Mitarbeiterin Isabella Fischi vom Tourismusbüro in Assisi und fügt an.
Wir wissen, wie anstrengend es mit Touristen hin und wieder in Assisi ist. Aber es ist schwierig, die Touristenströme zu dirigieren. Wir achten zuerst auf eine saubere Innenstadt. Das allein ist schon eine Aufgabe, besonders jetzt, wenn Hochsaison ist.
Das aus heutiger Sicht wohl wichtigste Ereignis in Assisi fand im Jahr 1181 oder 1182 statt. Da wird Giovanni di Pietro di Bernardone als Sohn des reichen Tuchhändlers Pietro di Bernardone und dessen Ehefrau Giovanna hier geboren. Als Jüngling unterliegt Giovanni im Krieg gegen Perugia, wird ein Jahr eingekerkert und hat Gottesvision. Er entscheidet sich, gemäß des Evangeliums zu leben, nennt sich Franziskus, prägt das Motto Pax et Bonum, Frieden und Gutes, und schart Gleichgesinnte um sich. Weil der Orden rasant wächst, flieht Franziskus oft in die Einsamkeit der Einsiedelei Carceri. Benediktiner schenkten ihm hier nahe Assisi eine kleine Kapelle und eine Grotte. Heute ist der Eremo delle Carceri ein Klosterbau in einer Waldschlucht. Gerade steht eine italienisch-deutsche Besuchergruppe in der Einsiedelei. Die Touristenführerin zitiert.
Aber was sagte Franziskus, als er hier heraufkam? Frieden ist hier und Gott. Darum wählte Franziskus immer die Höhlen.
In der Carceri ringt Franziskus mit der Frage, soll er als Eremit in geistiger Zurückgezogenheit fern der Menschen leben oder den Armen und Bedrängten das Evangelium predigen?
Diese Carceri als einen Ort zu erfahren, der ja ein Bild ist für die Stille, für den Rückzug, die wir aufsuchen können und sollen, gerade an Weggabelungen in unserem eigenen Leben, wo wir vor Fragen stehen, was ist mein Weg, mein ganz persönlicher Weg?
Diese frohe Botschaft, dieses Evangelium ist für ihn Wegweisung und Orientierung in Fragen, wenn es darum geht, zum Beispiel, wie will ich mit meinen Anhängern, die sich mir angeschlossen haben, wie will ich denn verfahren? Welche Wege soll ich mit ihnen bestreiten?
Klaus Mühlberger ist Diakon und mit einer Gruppe aus München jetzt im Regen hierher nach Carceri gereist.
Hier bekommt er wiederum den Hinweis in der inneren Stimme, in der inneren Zusprache, verlasse dich einzig und allein auf das Evangelium. Verlasse dich einzig und allein auf die Botschaft Gottes. Und du wirst die Lösung finden.
Heute ist die Carceri neben den anderen Lebensstationen des Heiligen in und um Assisi eine Sehenswürdigkeit. Geht man durch den Torbogen, steht rechts eine moderne Kapelle. Links das Wohngebäude der Franziskanerbrüder, die hier leben. Dann kommt die kleine Franziskuskapelle. Ein paar Stufen hinunter ist seine Zelle mit dem nackten Felsen als Schlafstätte. Durch ein Bodengitter ist der Blick auf die darunter liegende Teufelsschlucht frei. Jetzt steht die deutsch-italienische Besuchergruppe vor der Zelle.
Im Mittelalter war es so, dass man dachte, Franziskus, du bist ein Fels. Du erinnerst dich und deine Brüder daran, dass nur der Herr Mitleid hat. Und dann haben wir die Höhle hier und stellen uns vor, wie Franziskus hier hineinging.
Francesco entra nella grotta immaginando di entrare.
Franziskus der Fels. Peter Assisi geht natürlich nicht ohne den heiligen Franziskus, aber mal ganz unabhängig davon, wie gläubig, wie religiös man ist, wenn man in die Stadt kommt, es gibt dort noch deutlich mehr zu entdecken, kulinarisches etwas. Wir sind schließlich in Italien, mach uns mal neidisch.
Also Assisi ist ja vor allen Dingen bekannt, oder ganz Umbrien auch, für die Trüffel, die man überall finden kann und das unglaublich leckere, wirklich sehr, sehr gute Olivenöl, das überall auf den Tischen steht. Und also dieses wunderbare Olivenöl, man kann es über alles drüber träufeln und man schmeckt das. Man schmeckt wirklich diesen einzigartigen, fast erdigen Geschmack.
Trüffel und Olivenöl auch auf der Pizza. Peter, ich habe ja früher mal in Gubbio, auch so eine wunderschöne alte, mittelalterliche Stadt, meine erste Pizza mit einem rohen Ei in der Mitte serviert bekommen. War ich ziemlich überrascht. Wie war es bei dir? Was hat dich überrascht?
Also, was mich überrascht hat, ist, dass dieses Essen in Assisi, in Umbrien, eben irgendwie unverwechselbar ist. Und das hat, wie ich gelernt habe, mit Tradition zu tun, mit der Geschichte und dem Kontakt zu altem Wissen, das mit der Ernte vom Boden auf den Tisch sozusagen einhergeht. Und natürlich, noch einmal Olivenöl, spielt Olivenöl eine wirklich große Rolle. Assisi ist Teil der Fascia Olivata Assisi Spoleto, also des Olivenstreifens Assisi Spoleto. Und das ist ein rund 40 Kilometer langes Landstück in Umbrien. Und dort werden eben die Oliven angebaut und das Öl ist rundherb und schmackhaft.
Assisi liegt in Umbrien, habe ich schon mal gesagt. Und Umbrien ist ein ziemlich gutes Weinanbaugebiet. Was empfiehlst du?
Da sind wir wieder bei den Franziskanern. In Umbrien haben die Franziskaner einen besonderen Wein kreiert, den Sagrantino, einer der ältesten Rebsorten Italiens. Und das Aroma ist nach reifen Kirschen langanhaltend, elegant und ansonsten natürlich Prosecco, Weiß, Rosé oder Wer süß mag, den Muffato della Sala. Die wichtigste Rebsorte ist die Sangiovese-Traube und das ist die Basis meistens für Chianti. Chianti kann man gut trinken, immer und überall.
Ja, Chianti kann man gut trinken, immer und überall, das nehmen wir mit, stimmt natürlich auch. Mit Peter Kaiser jetzt in die Kantine, in die Weinhandlung nahe der Basilika.
Wir haben verschiedene Sorten hier aus Umbrien. Wir haben Roséwein, Weiß- und Rotwein. Wir haben Orvieto, das ist der Klassiker, der am meisten bekannt ist.
Die Cantina, die Weinhandlung, liegt unweit der Basilica Francesco. Weinhändler Stefano zeigt im gut ausgeleuchteten Kellerraum um sich.
Wir haben auch viele andere Sorten, Pinot Grigio und Carretta.
Doch welcher Wein geht am besten?
Also am meisten Umbrezza. Das ist ein ganz frischer und fruchtiger Weißwein. Fruchtig und nicht süß. Frisch und elegant und sehr angenehm, besonders im Sommer. Und von dieser Sorte haben wir auch einen Rosé. Dann haben wir auch Bio-Wein. Der Bio-Wein wird sehr geachtet, weil er ohne Sulfide auskommt und darum klar ist.
Auch beim Wein stößt man auf die Franziskaner. Zwar wird Wein schon seit den Römerzeiten in Umbrien angebaut, doch die Reben Sagrantino etwa, für die umbrischer Wein vor allem berühmt ist, brachten die Franziskaner aus Kleinasien hierher, um Messwein anzubauen. Vinus Sacro, heiliger Wein. Wirklich guten Sagrantino gibt es nicht überall, sagt Giorgio Romanese vom Weingut Romanese.
Allora, i nostri vini li si trovano qua in cantina.
Da die Menge dieser Weinsorte nicht so groß ist, wird der Wein nicht in großen Supermärkten verkauft, sondern hier im Keller. Aber natürlich kann man den Wein auch in guten Hotels und gehobenen Restaurants finden. Und natürlich in guten Weingeschäften.
Da der Untergrund variiert, wachsen in Umbrien verschiedene Rebsorten. 13.000 Hektar Land sind für die Weinproduktion bepflanzt. Auf ihnen entstehen Jahr für Jahr 75 Millionen Liter Wein, gleich viel Rot- und Weißwein.
Umbrien ist eine Region mit Höhlen und Bergen, in der der Wein durch eine besondere Erde prächtig gedeiht. Die Weine haben viele Mineralstoffe, sehr angenehm, nicht zu kräftig. Relativ viel Tannin, frisch und nicht zu viel Säure.
Als Topwein gilt der Sagrantino de Montefalco. Ein dunkler, kraftvoller und recht alkoholreicher Wein. Er ist etwas gewöhnungsbedürftig wegen seiner bis zu 16-fach höheren Tanninwerte gegenüber anderen Rotweinen, also der pflanzlichen Gerbstoffe. Das heißt, man sollte Sagrantino ein paar Jahre dunkel liegen lassen, bevor man die Flasche öffnet. Dann allerdings ist der Wein, um mit den Franziskanern zu sprechen, ein Gebet.
Der Wein, der ein Gebet ist, und Franziskus, der natürlich auch ein Geschäft ist, also ein Geschäft verspricht. Peter, welches Souvenir hast du mitgebracht?
Also, ich sag mal, was ich vorhatte. Ich hatte wirklich vor, mir eine Franziskanerkutte aus Assisi mitzubringen. Aber in der Woche, in der ich da war, habe ich das Geschäft einfach nicht gefunden. Ich weiß zwar heute, wo es ist, aber ich glaube, mir ist da was erspart geblieben, denn was soll man damit eigentlich machen? Mitgebracht habe ich mir etwas ganz und gar Gewöhnliches, nämlich eine kleine weiße Taube als Teelichthalter, eine Seifenschale aus Olivenholz. Echt, hat man mir versichert.
Hört sich ziemlich gut an, aber du willst mir doch nicht erzählen, dass es in ganz Assisi nur einen Laden gibt, der Franziskanerkutten verkauft. Da glaube ich einfach nicht, oder?
Ich weiß tatsächlich nur von einem, aber ich glaube schon, dass die, also ich habe auch quasi religiöse Gewänder gesehen, aber nicht wirklich eine Franziskanerkutte.
Okay, wer sich auskennt, alle Franziskanerkuttenträger oder Liebhaber, sage ich mal lieber, können sich bitte melden und Peter Kaiser einen Tipp geben fürs nächste Mal. Dies ist zwischen Hamburg und Haiti. Eine Reisesendung. Also müssen wir auch über die Schattenseiten des Reisens reden. Salopp gesagt, über den quasi religiösen Krempel. Ein bisschen haben wir darüber ja schon gesprochen. Also das, was es in der Assisi zu kaufen gibt. Oder bin ich da zu streng, weil ich von Krempel rede?
Nein, ich denke eigentlich nicht. Also wenn man selbst im Franziskanerkloster das Gesicht verzog, als ich auf Souvenirs zu sprechen kam und man dann durch die Gassen Assisis geht, vorbei an den Assisi-Hoodies, T-Shirts, Basecaps, dem Olivenholz-Sortiment, das von der Salatschüssel bis zur Olivenholzkrippe reicht, meine Seifenschale habe ich ja schon erwähnt, und alles eher chinesisch aussieht als lokal, was genau macht man dann mit dem Souvenir, habe ich mich gefragt. Zünde ich das Licht in der Taube etwa an, dann denke ich nicht automatisch an Assisi, sondern nur daran, dass die Taube jetzt eben hübsch leuchtet. Mehr nicht. Ein Taukreuz als Andenken ist mir noch klar und ersichtlich. Möglicherweise auch ein Rosenkranz. Aber bei einer Krippe aus Olivenholz, in der die Figuren dann Schlümpfe sind, ebenfalls aus Olivenholz, also da ist mir der Erinnerungswert nicht sofort ersichtlich, muss ich gestehen.
Nee, aber ich habe jetzt vor Augen, das fühlt sich irgendwie nicht so richtig gut an. Wir wissen ja, was mit solchen Dingen passiert. Die verschenkt man, dann stehen sie irgendwo im Keller und man hofft, dass das Licht nicht angeht und man sie nie wieder sehen muss. Und wir sind jetzt mit Peter Kaiser noch mal ein bisschen auf Souvenirsuche in Assisi. Und Peter ist an einer Dreifaltigkeitskrippe interessiert.
È un trittico, è completamente scolpito a mano.
Das ist eine Dreifaltigkeitskrippe. Das ist mit der Hand gearbeitet. Das Gold ist echtes Gold. Und es sind drei Szenen auf dieser Krippe. In der Mitte die Geburt Christi. Auf der von uns ausgesehenen linken Seite ist die Verkündigung des Engel an Maria. Und auf der rechten Seite die Flucht aus Bethlehem. Das ist eine Reproduktion aus dem 17. Jahrhundert. Ich liebe diese Krippe. Sie ist sehr teuer. Natürlich ist das nicht wenig. Die Leute kommen rein, sehen das und kaufen dann andere Sachen. Wenn ich den Preis für die Krippe sage, schrecken sie sofort zurück. Sie kostet 11.000 Euro.
Attira e mi fa vendere altre cose magari. Ecco. Questo intorno agli 11.000 Euro.
Die Krippen in Assisis Souvenirläden sind der Hit, denn in Greccio, unweit von Assisi, ließ der heilige Franziskus vor gut 800 Jahren zum ersten Mal mit Menschen und Tieren das Krippengeschehen in Bethlehem in einer Höhle nachstellen. Auch bei Emanuel an der Via San Francesco wird oft nach der Krippe gefragt, die dem Ereignis in Greccio in der Darstellung nahe kommt.
Aus der Zeit gibt es keine Originalkrippe, das ist ja klar. Er hat ja auch lebende Tiere verwendet. Und ich habe gelesen, dass es sogar auch ein echtes Baby war. Und das hat er so zusammengestellt. Die Krippen wie hier kamen erst viel später.
Statuen des heiligen Franziskus und der heiligen Clara, handbemalte Porzellanteller, natürlich eben die Weihnachtskrippen in allen Größen und Ausstattungen mit und ohne Esel und Ochs, mit Christuskind und Maria und Josef, plus drei Könige aus dem Morgenland und. Aber auch in braune Mönchskutten gekleidete Stoffpuppen, das berühmte Franziskuskreuz aus San Damiano und kiloweise olivhölzerne Taukreuze. Der Tau ist der letzte Buchstabe Taf im hebräischen Alphabet und steht für Vollendung. Es gibt weit über 100 Souvenirläden entlang der pittoresken Gässchen von Assisi. In ihnen alles, was ein Tourist begehrt, so religiös er auch sein mag oder eben nicht.
Das ist ein besonderes Geschäft. Man sieht es auch an den Auslagen. Das ist nicht der Durchschnitt. Und was die Leute am meisten kaufen, ist eben die Figur des heiligen Franziskus, der heiligen Clara und natürlich der heiligen Krippe.
San Francesco e Santa Chiara, moltissimo.
Man sieht auch, dass es wirklich ausgefallene Modelle sind, also nicht so 0815.
A me piace mettere dentro cose un po' diverse, anche un po' divertenti, un po' sì.
Die hochschwangere Maria auf dem Esel, weinende Könige aus dem Morgenland, Medaillen, die Franziskus mit dem Wolf zeigen, Zitattassen, Zitronen, Notizbücher, Olivenholz, Salatgabeln, Schüsseln und Teller, Assisi, Sweatshirts und Basecaps, manches. Mag an den Auslagen in Emanuels Souvenirladen besonders sein, anderes ist so wie in anderen Souvenirläden hier. Bis zu 5.000 Euro Tagesumsatz, vor allem zur Weihnachtszeit oder zu den Osterfeiertagen, heißt es, werden in vielen Souvenirshops erreicht. Ob Kreuze, Figuren, Bücher, alles findet Absatz, sagt Mary von St. Francis Assisi Religious Gifts.
Welcome to St. Francis of Assisi's Religious Gifts, located off Highway 6 in the Bear Creek area.
Wir verkaufen religiöse Gegenstände der ersten baptistischen Gemeinde hier. Bücher, Kreuze, Statuen. Seit über 24 Jahren sind wir hier zusammen.
Die Leute kaufen Rosenkränze hier, manchmal auch Kreuze, sonst eigentlich wenig.
Sagt der Souvenirverkäufer im Shop direkt in der Einsiedeler Carceri. Doch warum ist ein Souvenir wichtig? Was hat es zu bedeuten? Der Berliner Ethnologe Professor Wolfgang Kaschuba meint, es müsse in einer Gesellschaft wert sein, dass man sich an etwas erinnert, an bestimmte Orte, Situationen, Personen. Und das entsteht eben im Umfeld von Reise und Urlaub. Doch wird Assisi nicht durch die 6 Millionen Touristen im Jahr zu einer Art Glaubens-Disneyland? Franziskanerbruder Thomas Freidel verneint.
Also da gab's schon Befürchtungen in früheren Jahren, die sich so nicht erfüllt haben, glücklicherweise. Weil doch auch manche Erscheinungsformen sind halt auch dann wieder vorübergehend. Ich kann mich erinnern, vor Jahren war dann auch mal so, da gab's einige Häuser hier in der Nähe der Stadt, wo sich dann so was Neues angesiedelt hat, wo alle gesagt haben, passt auf, das wird ein esoterisches Nest hier und so. Es sind oft Dinge, die dann auch wieder verschwinden. Ich war nicht ganz glücklich über diese Phase, als man an vielen Orten hier diese neuen Bronze-Gussfiguren aufgestellt hat, die man hier an manchen Orten sieht. Da war ich nicht so glücklich drüber. Wenn ich jetzt zum Beispiel in die Carceri, in die Einsiedelei gehe, da spricht der Ort an sich, der spricht schon für sich. Und wenn ich dann dazu noch die Texte aus den Quellenschriften nehme und so, dann leben diese Orte, da brauche ich jetzt nicht diese Figuren, die jetzt nicht verkehrt sind, aber die vielleicht anderswo noch mehr wirken würden.
Viele Souvenirshops in Assisi sind im Familienbetrieb. Nicht immer ist das eine wirklich glückliche Konstellation, sagt eine der Verkäuferinnen, die nicht per Namen genannt werden möchte.
Wir nennen uns Familienmitglieder. Das heißt, ich habe auch die Mädchen, denen ich beim Erwachsenwerden zusehe. Ich arbeite mit einem 30-Jährigen und manchmal denke ich, ich könnte ihn feuern. Da kommt einem schon manchmal der Gedanke. Aber dann denke ich, nein, halte durch, er muss so sein, wie er ist. Und man krempelt dann eben die Ärmel hoch und denkt an morgen.
Ich pense al futuro.
Wir waren in Assisi, vielleicht ja im Glaubens-Disneyland, Peter. Dann ist man schon mal in Umbrien und hat noch eine Woche Zeit. Wohin dann?
Klar, Rom ist nicht weit und Florenz ist ebenfalls nicht weit. Und Perugia, die nächste Stadt, ist unbedingt sehenswert. Sehr pittoresk, 2500 Jahre alt, mit einem der schönsten Brunnen Italiens. Und das Archäologische Museum dort ist spitze. Immerhin waren 600 Jahre vor Christus die Etrusker hier. Wie gesagt, Rom ist nicht weit, beide Städte, Florenz auch. Beide Städte sind ungefähr 140 Kilometer von Assisi entfernt, also es gibt schon etliche Möglichkeiten. Aber eines noch, was man auch immer macht, mir ist es jedenfalls so gegangen, man nimmt etwas aus Assisi im Herzen mit, etwas von der Stille etwa der Einsiedelei Carceri zum Beispiel, in die sich Franziskus zur Orientierung immer wieder zurückzog, oder vom Kreuz aus San Damiano, vor dem er Gottes Worte hörte, die Kirche wieder aufzubauen. Man nimmt etwas mit, das ich vielleicht mit Dankbarkeit bezeichnen möchte, mit dieser seltsamen Dankbarkeit, dort gewesen sein zu dürfen, ganz nah bei Franziskus und bei Clara.
Wir waren mit Peter Kaiser in Assisi, haben auch so ein bisschen was von der Spiritualität, so nenne ich das jetzt mal, mitgenommen. Peter, ich danke dir.
Sehr gern.
Und das war zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Sabine Korbmann, Georg Schotzke und Udo Schmidt.
Ein Podcast von NDR Info.